Eine Infektion, die nicht endet. Erst hat man Corona und dann der Körper, vor allem das Nervensystem, das Gehirn. Alles funktioniert nicht mehr. Brain Fog, Gehirnnebel, ein Symptom von Long-Covid, die Krankheit nach der Erkrankung. Aber das gibt es nicht erst seit der Corona-Pandemie. MECFS, myalgische Enzephalomyelitis mit dem chronischen Fatigue-Syndrom, ist schon seit den 50er Jahren als medizinisches Phänomen bekannt. In der Bevölkerung kennt es kaum jemand, außer den Betroffenen. Und es gibt keine Hilfe. Wie durch Infektionen mit Viren oder Bakterien ausgelöste Erkrankungen, die eigentlich gar nicht für das Hirn bestimmt sind, dieses aber befallen werden kann, welche Rolle Infektionen bei neurodegenerativen Prozessen spielen und wie Alzheimer und Demenz eigentlich entstehen, das erforscht Professor Martin Korte. Er leitet die Arbeitsgruppe Neuroinflammation und Neurodegeneration am HZI in Braunschweig. Ich spreche mit ihm über diese zwei wichtigen und spannenden Dinge. Und am Ende erfahrt ihr, was wir tun können, um möglichst lange, möglichst viel von unserem Gehirn zu haben.
Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert? Wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi!
Wir sitzen hier heute wieder in der Bibliothek des HZI und mit wir meine ich Professor Martin Korte und mich. Übrigens, du ist in der Wissenschaftscommunity normal und deshalb machen wir das hier auch. Schön, Martin, dass du da bist.
Ja, sehr gerne.
Martin, du forschst unter anderem an Infektionen und dem Gedächtnis. Das heißt, ich kann durch eine Grippe vergesslich werden?
Ehrlich gesagt, jeder, der mal eine schwere Grippe hatte, weiß, dass während er die Grippe hat, er sich nicht an viel erinnert, dass er nicht viel Neues aufnehmen kann. Ein Student, der während der Zeit lernen muss, kann das vergessen. Arbeitnehmer bleiben zu Hause, weil das Gehirn doch stark eingeschränkt ist. Also da erzähle ich, glaube ich, keinem was Neues. Das, was wir gefunden haben, ist, dass das Gedächtnis auch noch 60, 90, 120 Tage nachdem wir eine Grippe haben, noch nicht so gut wieder funktioniert, wie es vorher funktioniert hat, wenn wir jung sind. Bei Älteren sieht es nochmal wieder anders aus. Das heißt, unser Gehirn ist länger mit einer Grippe beschäftigt als unsere Lunge.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Corona-Infektion hatte, da habe ich wirklich, also in der Woche zum ersten Mal so richtig bemerkt, dass ich nicht gut denken kann. Also das ging dann vielleicht mal 30 Sekunden, 30 Minuten, aber danach war vorbei. Und auch danach hat das irgendwie echt noch eine Weile angehalten. Also wirklich krass. Wie kommt es denn dazu, dass so eine Infektion, die eigentlich ja gar nicht im Gehirn steckt oder eigentlich gar nicht für das Gehirn bestimmt ist, dass die überhaupt einen Einfluss auf die Gehirnleistung hat?
Das ist genau die wissenschaftliche Frage, die wir versuchen rauszufinden und wo du auch sofort sozusagen an die Grenzen des Wissens vorgestoßen bist, gleich mit deiner zweiten Frage. Aber eine Einschränkung noch, sowohl Grippeviren wie auch das Coronavirus können auch in das Gehirn. Es gibt Subtypen, bleiben wir bei Grippe, von Grippeviren, die auch das Gehirn infizieren können und die dann dort eben natürlich dann direkt entzündliche Reaktionen auslösen können. Das ist auch bei der Vogelgrippe der Fall, die gerade grassiert, wo man ein bisschen Sorge hat, bleibt das im Tierreich oder kann das auch auf den Menschen überspringen? Das ist eine der Sorgen, die wir natürlich haben. Zurück zu deiner Frage, weil wir das auch untersuchen. Wie kann das sein, dass eine Reaktion des Immunsystems auf ein Virus, vielleicht auch auf ein Bakterium in das Gehirn kommen kann? Und da muss man sagen, das ist ein ganz spannendes Thema. Aber man hatte vor einigen Jahren noch gedacht, das Gehirn sitzt wie Fort Knox hinter der Blut-Hirn-Schranke. Da kommt nichts rein, da geht nichts raus, was das Immunsystem angeht. Und das hat sich gezeigt, das stimmt so nicht. Und das ist tatsächlich etwas, was sich so über die letzten 10, 20 Jahre immer weiter gezeigt hat. Und tatsächlich hat man in unserem Körper noch ein Organ gefunden, erst vor 5 Jahren, von dem man gar nicht wusste, dass es das gibt. Und zwar, wir haben auch Lymphgefäße um das Gehirn herum, von denen man dachte, die gibt es da nicht. Wir wissen, Lymphgefäße im Körper, Lymphdrainage, ist so Flüssigkeitsverteilung. Aber vor allen Dingen das Immunsystem kommuniziert über die Lymphgefäße. Und es gibt ganz dünne, feine Gefäße auch um das Gehirn herum, wo Immunzellen sitzen, die auf eine Infektion des Körpers reagieren. die aber gleichzeitig auch Signale in das Gehirn hineinsenden können und wahrscheinlich auch Immunzellen in das Gehirn schicken, die wie eine Art Botschafter eben signalisieren, da geht im Körper was vor sich, da ist was Wichtiges los. An sich denke ich, dass das erstmal eine Warnbotschaft ist, weil unser Gehirn dann dafür sorgt, dass wir unser Verhalten ändern. Ja. Es gibt sowas im Englischen, nennt man das Sickness Behavior, so ein Krankheitsverhalten. Wenn wir krank sind, wollen wir im Bett liegen. Wir wollen eigentlich auch alleine sein. Wir wollen nicht gestört werden. Evolutiv klar, je weniger wir mit anderen zusammen sind, je weniger stecken wir andere an, plus wir bleiben im Warmen, bewegen uns weniger. Das heißt, unser Immunsystem hat mehr Energie zur Verfügung, um eben was zu bekämpfen, was uns versucht zu bekämpfen. Darauf reagiert das Gehirn. Und diese entzündlichen Reaktionen aus dem Körper in den Körper, in das Gehirn hinein, können aber auch im Gehirn die Immunzellen des Gehirns anregen. Die heißen Mikrogliazellen. Das sind eigentlich so die Hausmeister im Gehirn, die sorgen dafür, dass alles, was so an Abfall anfällt, entsorgt werden kann. Aber es sind auch Immunzellen. Das heißt, wenn die etwas wittern, was eine Entzündung im Gehirn oder im Körper sein können, dann werden die zu Immunsoldaten. Das scheint so zu sein, als wenn die viel länger aktiv sind, als die eigentliche Infektion vonstatten geht und dann eben auch Nervenzellen beschäftigen, zum Teil sogar auch vorübergehend schädigen können. Eigentlich durch ein Repertoire an Waffen, die Pathogene bekämpfen sollen, aber die auch Nervenzellen mächtig beschäftigen. Plus die kosten viel Energie. Die Energie geht den Nervenzellen verloren. Und dieser Energieverlust führt dazu, dass Nervenzellen ihre Struktur verändern. So eine Nervenzelle, die kann glatt mal 10.000 Synapsen, Kontakte zu anderen Nervenzellen haben. Und die bauen die dann ab. Weil weniger Energie zur Verfügung, wir brauchen die Energie woanders. Offensichtlich ist gerade Lernen, Denken, Vergessen nicht so wichtig. Das heißt, da wird abgebaut. Und das ist genau, was wir in unseren Experimenten auch gesehen haben. Und diese Prozesse wieder rückgängig zu machen, bis wir wieder ein voll funktionsfähiges Gehirn haben, dauert länger als die Infektion.
Also das ist auf der einen Seite ja dann erstmal was Positives, dass unser Körper quasi mit diesem Immunsystem, was eben auch in unserem Kopf ein bisschen stattfindet, um unser Gehirn rum, dass das erstmal sagt, du, wir sind jetzt hier krank, wir müssen jetzt mal Ruhe machen. Aber auf der anderen Seite kann das dann eben auch das Gehirn schädigen. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, so ein bisschen vorübergehend, aber schon noch nach der Erkrankung, kann sich das Gehirn davon wieder erholen oder kann das auch bleibende Schäden hinterlassen?
Also wir haben das, muss man auch dazu sagen, alles in jungen Mäusen untersucht, deren Immunsystem im Gehirn vergleichbar ist mit dem des Menschen. Auch die Nervenzellen sind vergleichbar. Und da sieht man, dass sich das nach 90 bis 120 Tagen vollständig reversibel wieder erholt. Mhm. Reversibel heißt, geht wieder voll zurück zu dem Originalzustand. Die sind danach so lernfähig wie vorher. Und ich habe mit vielen Internisten, mit vielen Ärzten gesprochen, die bestätigen das auch. Auf der anderen Seite, wir haben das in älteren Mäusen, die halt so einem 70, vielleicht auch 80-jährigen Menschen entsprechen, wiederholt das Experiment und wir haben gesehen, die haben sich nicht erholt. Die Gehirne sind sozusagen ein bisschen sind schneller gealtert und sind auf ein niedrigeres Niveau herabgefallen und haben sich nicht vollständig wieder erholt. Und auch das haben mir Ärzte bestätigt. Die haben gesagt, wenn sie ältere Patienten haben, die mit einer schweren Grippe zu ihnen kommen, auch wenn die Grippesymptome alle weg sind, sie sind körperlich voll wiederhergestellt, dass quasi die geistige Leistungsfähigkeit nicht auf das Niveau von vor der Infektion zurückkommt, zumindest in vielen Fällen. Und da scheint das dann eben so zu sein, dass das Gehirn sich nicht mehr so einfach regeneriert.
Ja, mit dem Alter wird ja unser Gedächtnis auch generell schlechter, das Lernen fällt nicht mehr so leicht. Da steckt jetzt aber nicht immer eine Krankheit dahinter, ne? Also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen einfach Natur, natürlicher Verfall.
Man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, so wie unsere Haut und unser Herz altert, altert auch das Gehirn. Entsprechend wird auch das Gedächtnis, die Wahrnehmung ein bisschen schlechter. Das Gehirn ist vor allen Dingen langsamer getaktet. Das heißt, die Informationsverarbeitung ist verlangsamt. Das sind so natürliche biologische Prozesse des Alterns, die aber nicht nur genetisch vorgegeben sind. Wie unser Gehirn altert, hängt auch davon ab, wie wir leben. Wer zum Beispiel sich viel bewegt, wer sich gesund ernährt, wer im Leben viel lernt, dessen Gehirn altert viel langsamer. Das heißt, es ist nicht automatisch, dass das Gedächtnis schlechter wird oder wie schnell es schlechter wird. Bei einem Raucher wird es schneller schlechter. Bei jemandem, der viel Alkohol trinkt, wird es schneller schlechter. Und wer all das eben in Maßen macht oder beim Rauchen am besten ganz lässt, dessen Gehirn altert deutlich langsamer. Und wir glauben, dass auch Infektionen eine Rolle spielen bei Alterungsprozessen des Gehirns. Je mehr man davon hatte, je schwerer die waren, umso eher stellen sie eben auch einen Risikofaktor dar, dass Gehirne schneller altern können.
Das heißt, eigentlich sollte man schon auch ein bisschen darauf gucken, dass man sich jetzt nicht permanent mit irgendeinem Virus ansteckt, oder?
Man sollte in jedem Fall die schweren Infektionen vermeiden. Es scheint so, wie das häufig in der Medizin so ist, es ist eine Frage der Dosis. Das heißt, ein gewisses Maß an Infektionen, vor allen Dingen in Kindheit und Jugend, scheint sogar gut zu sein, scheint das Gehirn zu schützen und sogar widerstandsfähiger zu machen, so wie man das bei seinem Körper oder beim Immunsystem selber auch kennt. Wenn man ganz keimfrei aufwächst, ist das lebensgefährlich später im Leben. Mhm. Das heißt, so ein gewisses Maß auch an Anregung für das Immunsystem des Gehirns scheint gut. Und wenn das über das Maß hinausgeht, schwere Grippe, eine Corona-Infektion, andere schwere Infektionen, dann ist das ein Problem fürs Gehirn. Und vor allen Dingen, je älter Gehirne werden, umso mehr müssen sie aufpassen, womit sie sich infizieren und wie schwer. Weswegen ich eben auch immer empfehle, wo immer es einen guten Impfstoff gibt, den auch zu nehmen, weil eine Impfung ist sozusagen in den allermeisten Fällen eine kleine Stimulierung des Immunsystems im Vergleich zur richtigen Infektion. Damit etwas Gutes, auch als Trainingseffekt. Und es schützt einen vor schweren Verläufen von zukünftigen Infektionen. Vielleicht schützt einen nicht komplett vor einer Grippe, aber es schützt einen davor, dass man ins Krankenhaus muss, eine Lungenentzündung kriegt, Co-Infektionen kriegt. Und das scheint mir die wichtige Botschaft zu sein, dass man sich hier genauer informiert, wo und wie kann ich mich impfen, um eben diese schweren Infektionen zu verhindern, die nicht nur meine Lunge, mein Herz, mein Kreislaufsystem schädigen, sondern auch mein Gehirn.
Du erforschst ja auch Demenz, Alzheimer, also diese neurodegenerativen Erkrankungen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt durch eine Infektion ausgelöst werden. Aber was passiert denn dabei im Gehirn?
Auch da ist es so, dass alles, was ein Risikofaktor für Alterungserscheinungen des Gehirns sind, sind auch ein Risikofaktor für die Alzheimer-Krankheit. Sich wenig zu bewegen, übergewichtig zu sein, zu rauchen, sind auch Risikofaktoren für Alzheimer. Und wir glauben tatsächlich, nicht, wie du richtig gesagt hast, dass eine Infektion Alzheimer macht, aber wir glauben, dass viele Infektionen und schwere Infektionen auch ein Risiko darstellen, dass man an Alzheimer erkrankt. Gibt es erste Studien sogar schon zum Coronavirus, wo man eben gesehen hat, dass dadurch, dass die Gehirne schneller altern können, vor allen Dingen, wenn die Patienten nicht nur Covid hatten, sondern eben auch an Long-Covid leiden, also noch Monate später Effekte zeigen, dass auch das Risiko, dann Alzheimer zu bekommen, um viele Jahre nach vorne verschoben ist. Die lösen nicht Alzheimer aus, aber die scheinen den Prozess zu beschleunigen. Und das ist eben auch etwas, was man im Hintergrund behalten muss. Insgesamt muss man sagen, dass wir auch hier nicht wissen, was die Ursache für die Alzheimer-Krankheit ist. Ich glaube, dass es so einen Gleichgewichtszustand des Gehirns gibt, den man möglichst lange auch im Alter versucht zu halten. Und man weiß, dass man etwas durch verschiedenste Dinge aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und je mehr Gewichte dazukommen, umso eher kann etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Also übergewichtig sein, sich nicht gesund ernähren, wenig leeren, plus noch schwere Infektionen haben, kann eben dann eher dazu führen, dass das Gehirn erkrankt, als wenn man eine von diesen Faktoren nicht hat. Und in diesem Sinne glaube ich, dass auch Infektionen ein Risikofaktor sind.
Und wie untersucht ihr dann, ob überhaupt und wenn ja auch, wie stark so eine Infektion jetzt die Gehirnleistung beeinträchtigt? Macht ihr das nur an Mäusen oder?
Das machen wir an Mäusen. Es gibt auch Studien, die an Menschen gemacht werden, große epidemiologische Studien, wo das HZI auch beteiligt ist, bei der Narko-Studie zum Beispiel, wo Tausende von Menschen in Deutschland sich regelmäßig untersuchen und befragen lassen. Da versucht man dann zu schauen, was sind so Risikofaktoren für Erkrankungen. Wir machen das in Mäusen. Warum? Erstens, sie sind als Säugetiere menschenähnlich genug und wir können die Untersuchungen sehr kontrolliert machen. Wenn wir Alzheimer-Untersuchungen bei Menschen machen wollten, dauert das 20 Jahre. Wenn wir das bei Mäusen machen, können wir das in wenigen Monaten machen. Wir können die genauso ernähren, wie wir möchten. Die haben die Luftfeuchte, die haben die Nahrung, wie wir sie vorgeben, also alles sozusagen exakt gleich. Nur, dass wir eben einen Mausstamm haben, der ist so gezüchtet und so genetisch verändert, dass er eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, eine Alzheimer-Erkrankung auch zu bekommen. Und dann können wir eben schauen, wenn wir jetzt diese Mäuse mit Grippeviren infizieren, in dem Fall mit einem Grippevirusstamm, der nicht ins Gehirn geht, wie ist dann der Effekt, wie ist der Verlauf? Und dann sehen wir, der Verlauf ist viel schwerer, der ist viel schlimmer. Impfen wir diese Mäuse vorher, zeigen sie überhaupt keine negativen Effekte auf die Infektion. Und so können wir eben genau austarieren, welcher Virusstamm hat welche Effekte. Wenn wir dann einen Virusstamm nehmen, der auch ins Gehirn geht, ist der Effekt noch stärker, weil die Entzündungsreaktionen im Gehirn noch stärker sind. Und da sieht man dann, wie gut es ist, diese kontrollierten Bedingungen zu haben. Auf der anderen Seite sind Mäuse immer nur ein Krankheitsmodell und nicht die Krankheit selber. Das heißt, man muss dann immer wieder rückreflektieren, was davon kommt der menschlichen Situation näher und was muss ich jetzt beim Menschen untersuchen, um eben zu schauen, ob das da eine Rolle spielt und vor allen Dingen, was muss ich tun, damit das dann eben nicht passiert. Zum Beispiel, was ist bei einer Impfung? Da gibt es jetzt verschiedene amerikanische epidemiologische Studien, die schon gezeigt haben, dass hinsichtlich sowohl der Parkinson-Erkrankung als auch der Alzheimer-Erkrankung bestimmte Impfungen, zum Beispiel gegen Grippe, auch eine schützende Wirkung haben, erst viel später an Alzheimer zu erkranken, als das eben bei Kontrollgruppen der Fall ist. Jetzt muss man auch da wieder sagen, das hat noch verschiedene Einschränkungen. Wer lässt sich impfen? Aus welcher Bevölkerungsgruppe? Auch das muss man dann wissenschaftlich genauestens untersucht. Aber ich würde sagen, in meiner Ableitung für mein Weltwissen ist damit in jedem Fall ein gutes Indiz gezeigt, dass eine schwere Virusinfektion auch eine Alzheimer-Krankheit beschleunigen kann und dass eine Impfung auch hilft.
Okay, aber was heißt das denn für uns als Gesellschaft? Ja, das ist einfach, es gibt ja immer mehr ältere Menschen, was ja auf der einen Seite schön ist, weil es eben zeigt, wir haben einen guten medizinischen Fortschritt, die Menschen können auch älter werden, aber es gibt eben dann auch immer mehr Menschen, die anfälliger für Infektionen sind oder eben dafür, dass diese Infektionen auch neurodegenerative Prozesse in Gang setzen können. Was heißt es das? Gibt es dann auch immer mehr Menschen mit Demenzerkrankungen und Alzheimer und so?
Da stellst du eine ganz wichtige Frage. Genau das ist der Fall. Mhm. Und es ist enorm teuer. Und es ist eine unglaubliche emotionale Last, nicht nur für die Patienten, sondern für das gesamte soziale Umfeld. Und das betrifft nicht nur die Alzheimer-Krankheit, das betrifft auch Parkinson, das betrifft Schlaganfälle. Und für all diese Erkrankungen sind auch Infektionen, die eine Rolle spielen. Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mehr Menschen haben, wenn sie älter werden, die auch neurodegenerative Erkrankungen haben. Wir müssen noch mehr die Forschung voranbringen, um eben Medikamente zu finden, die die Alzheimer-Krankheit aufhalten. Auch bei Parkinson müssen wir noch deutlich besser werden, was die Medikamente angeht. Also wir brauchen mehr Forschung. Auf der anderen Seite brauchen wir auch Aufklärung, was kann ich denn selber tun? Man kann jetzt selber nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt folgende drei Dinge und dann kriege ich keinen Alzheimer und Parkinson. Es gibt genetische Faktoren, die man, wenn man einmal geboren ist, kann man sich seine Eltern nicht mehr aussuchen. Das ist passiert. Die Genetik hat man mitbekommen. Bestimmte Umweltbelastungen, denen kann man auch nicht ausweichen. Zum Beispiel die Schadstoffbelastungen der Luft mit Feinstaub ist etwas, das kann ich individuell nicht beeinflussen. Das könnte aber der Staat beeinflussen. Ich bin immer wieder überrascht, wie genau die Wasserzusammensetzung reguliert ist über den Staat und wie wenig die Luft, vor allem die Innenraumluft. Also Feinstaub ist ein Risikofaktor für Alzheimer. Es gibt aber andere Lebensfaktoren, die kann ich beeinflussen. Habe ich Übergewicht oder nicht? Bleibe ich lernfreudig? Lernen hat eine schützende Wirkung für das Gehirn. Dann eins der Faktoren, die größte schützende Wirkung auf das Gehirn haben, ist Bewegung. Gehe ich im Wald spazieren, laufe ich, gehe ich im Garten arbeiten, mache ich Nordic Walking, nehme ich den Fahrstuhl die Treppe hoch oder nehme ich die eigenen Füße?
Ja, oder wie du kommst mit dem Fahrrad, selbst bei kalten Temperaturen.
Gut, solange man nicht auf den Kopf fällt, wobei auch dafür trage ich dann eben einen Helm, damit man keine Kopfverletzung hat. Das heißt, es gab gerade eine große Kommission von weltweiten Experten, die hat sich angeschaut, wieso die Lebensfaktoren sind, die das Risiko für Alzheimer mitbestimmen. Und die haben 14 Faktoren identifiziert, die beeinflussbar wären und die den Krankheitsverlauf um 7 Jahre nach hinten schieben könnten. Und das macht einen enormen Unterschied. Ja, klar. Ich sag manchmal in Vorträgen, so spaßeshalber, ob ich das jetzt mit 81 bekomme oder mit 90, wenn ich lange tot bin, spaßeshalber ausgedrückt, macht natürlich einen riesigen Unterschied. Und entsprechend sollten wir uns auch selber erstens für die Wissenschaft stark machen und sagen, wir brauchen hier mehr Forschung. Wir Wissenschaftler müssen auch liefern. Die Alzheimer-Krankheit ist lange bekannt, Parkinson auch jetzt. Müssen wir auch von den Tiermodellen weg und müssen weg und beim Menschen eben schauen, was hilft denn therapeutisch. Aber jeder kann auch für sich zumindest das Risiko minimieren, indem er sich bewegt, indem er gesund isst, indem er weiter fleißig was Neues lernt. All das sind dem Faktoren, nicht rauchen, ganz wenig Alkohol trinken, die man beeinflussen kann. Bei der Ernährung eben schauen, dass man mehr Fisch als Fleisch isst, dass man bei dem Wort Obst und Gemüse, auch das Gemüse mithört. Und nicht alle hören immer das Obst, weil es schön süß ist, aber auch das Gemüse ist wichtig. Und das können wir alles beeinflussen.
Welchen Einfluss hätte es denn auf natürlich die auf persönlicher Ebene, aber auch eben vor allem auf gesellschaftlicher Ebene, dass man vielleicht, also könnte man was mit, oder wenn wir vorbeugen, wenn wir Infektionskrankheiten, um mal darauf wieder zurückzukommen, besser vorbeugen und die besser behandeln könnten, hätte das auch einen gesamtgesellschaftlichen Einfluss hinsichtlich jetzt neurodegenerativer Erkrankungen?
Ich glaube schon, weil jeder Prozentsatz weniger an Erkrankten, jetzt mal gesellschaftlich betrachtet, spart unglaublich viel Geld. Wir wissen schon jetzt, die Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit kostet so viel wie das Bruttosozialprodukt des 14 größten Landes im Bruttosozialprodukt auf diesem Planeten. Also schon auch eins der OECD-Länder. Das sind enorme Kosten. Und wenn jetzt die Zahlen der Alzheimer-Krankheit von momentan 50 Millionen auf 150 Millionen die nächsten 20 Jahre anwächst, so sind die Prognosen, haben wir nicht nur in Deutschland, wir haben auch weltweit ein riesiges Problem oder hätten eins gesellschaftlich. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Wie können wir das überhaupt bezahlen, die Gesundheitsversorgung? Dann muss man auch sehen, ganz viel der Gesundheitsversorgung wird in Privathaushalten durchgeführt. Wie sollen die das abfangen? Also wir haben ja einen enormen gesellschaftlichen Bedarf, groß und aufmerksam zu sein, was unseren Lebenswandel angeht. Und das jetzt mal vom Gehirn betrachtet, schauen wir mal den ganzen Körper an. Übergewicht, schlechte Ernährung, hohe Cholesterinspiegel, all das hat natürlich auch einen Einfluss aufs Herz, aufs Gefäßsystem, auf Ablagerungen in den Blutgefäßen. Entsprechend eben wichtig, dass man sowohl Infektionen im Auge behält, die alle Organe schädigen können, dass man die versucht, so gut wie möglich zu bekämpfen. Das sind auch nicht nur Viren, das sind auch Bakterien, die uns hier beschäftigen. Und hier gehen uns so langsam die Antibiotika aus. Und hier hat eben das HZI auch eine große Forschungsinitiative gestartet, um noch mehr neue Antibiotika zu finden, vielleicht ganz neue Wirkmechanismen, die nicht nur dafür sorgen, dass die Zellenwand der Bakterien gestört wird, sondern ganz andere Stoffwechselprozesse, ganz neue Methoden. Und ich glaube, das ist genau, was wir brauchen.
Worüber wir jetzt noch nicht so geredet haben, also am Anfang schien es ja so, junge Menschen, ich sage jetzt mal in meinem Alter, die stecken so eine Infektion, auch wenn sie das Gehirn betrifft, in den allermeisten Fällen ja relativ gut, dann doch irgendwann wieder weg. Bei Älteren ist das eher weniger der Fall. Aber es gibt ja auch Menschen, die dann doch nach so einer Krankheit längerfristig leiden. Stichwort Long-Covid, ich glaube, seitdem ist das vor allem erst bekannt. Also das heißt, das gibt es schon auch, oder? Dass solche Infektionen unser Gehirn schon länger beschäftigen.
Genau. Leider ist es so, dass in 3-6% aller SARS-CoV-2-Infektionen, auch wenn der ursprüngliche Verlauf milde war, dann es langfristige Monate, manchmal über Jahre hinweg negative Effekte geben können. Das Schlimmste ist das Fatigue-Syndrom, wo man völlig erschlafft ist, wo jede Anstrengung dazu führt, dass man wieder für Wochen ans Bett gebunden ist, das Gedächtnis funktioniert nicht. Man erlebt die Welt durch so eine Art Gehirnnebel. Die Amerikaner nennen das wunderbar Brain Fog. Und das ist etwas, was auch junge Menschen trifft. Und auch da gilt dann eben Impfen, sich nach Möglichkeit nicht infizieren. Das heißt auch bis heute hin, dass wir zum Beispiel in meiner Abteilung die Regeln haben, wer einen positiven SARS-CoV-2-Test hat, selbst wenn er sich nicht krank fühlt, bleibt zu Hause, arbeitet dann von zu Hause. Wir haben gute Homeoffice-Möglichkeiten, um eben zu verhindern, jetzt nicht nur die Infektion auf anderen, sondern das Long-Covid-Risiko bleibt eben in jedem Alter nicht hoch, aber zu hoch, um, wie ich finde, um es tolerieren zu können. Und auch hier sind es entzündliche Reaktionen im Gehirn, die einen manchmal für Wochen, Monate beschäftigen können. Und selbst wenn so ein Geschmacksverlust noch relativ harmlos klingt, wer das mal hatte, wer nicht riechen konnte, nicht schmecken konnte, sieht, wie sehr das Leben beeinträchtigt.
Ja, klar.
Insofern ganz, ganz wichtig, das auch im Auge zu behalten. Und das ist auch für junge Menschen wichtig zu wissen.
Inwiefern ist das auch Teil deiner Forschung?
Ganz direkt hier am Helmholtz-Zentrum untersuchen wir Mäuse dahingehend, woher überhaupt dieses Long-Covid-Syndrom kommt. Warum das gerade bei SARS-CoV-2 häufiger ist als bei anderen Viruserkrankungen. Wobei ich immer sage, Vorsicht, immer nur Long-Covid zu sagen. Im Grunde ist es Long-Virus. Wir haben ja eben noch über die langfristigen Folgen einer Grippeinfektion gesprochen. Also, aber das SARS-CoV-2 scheint besonders perfide zu sein, weil es so viele verschiedene Organsysteme betreffen kann durch den Rezeptor, an den es bindet, dass es da eben noch zu mehr Dysregulationen führen kann als bei anderen Viren. Und das muss man gesellschaftlich berücksichtigen. Man sieht auch jetzt, wie hoch die Krankenhausfälle sind, wie hoch der Arbeitsausfall ist durch die ganzen Virenerkrankungen, die uns umgeben. Also auch da müssen wir noch viel besser sein, also auch auf gesellschaftlicher Ebene, auf epidemiologischer Ebene in der Forschung. Wie wird das übertragen? Wie kann man das minimieren? Müsste man vielleicht die Luft noch mal anders filtern? Vielleicht müssten wir auch noch früher auf Symptome achten. Ich glaube zum Beispiel, dass so die vielen Smartwatches, die die Leute tragen, die ja in der Nacht alles Mögliche messen, die messen auch die Temperatur. Und wer da sieht, dass die Temperatur im Vergleich zu den Vortagen angestiegen ist, der sollte vielleicht doppelt vorsichtig sein, um eben möglichst wenig andere Menschen dann anzustecken.
Ja, also das heißt, wir haben eigentlich schon viele Instrumente so dabei. Bevor ich gleich nochmal zu ganz konkreten Praxistipps kommen möchte, obwohl du die auch schon viel genannt hast, aber gleich nochmal vielleicht ganz kurz und prägnant, würde ich dich gerne einmal fragen, du scheinst, oder was ja auch schön ist, du bist, glaube ich, sehr begeistert von dem, was du so erforschst. Aber du bist ja auch ein Mensch, der auch schlafen muss und auch dafür sorgen muss, dass das Gehirn irgendwie ausgelastet ist, aber auch nicht zu sehr belastet. Und das heißt, du hast ja auch noch ein Privatleben. Was ist dir in deinem Privatleben wichtig? Wie erholst du dich vielleicht auch von deinem Forschungsalltag?
Erstmal muss man zugeben, dass der Prediger zählt im eigenen Land immer am wenigsten. Also ich beute mein Gehirn ganz schön aus. Also ich schlafe zum Beispiel viel zu wenig. Ist definitiv auch ein Risikofaktor für eine Alzheimer-Krankheit. Mhm. Mein Privatleben leidet natürlich auch, wenn ich so viel in Forschung und auch in Forschungspolitik und in anderen Situationen mache. Meine Familie fängt das ganz gut auf, aber soll man sich nichts vormachen. Und ich bin auch immer dagegen, das dann schön zu reden. Mhm. Auch ich schaffe es zwar sehr viel im Laufe eines Tages zu schaffen, aber ich habe es noch nicht geschafft, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Trotzdem habe ich natürlich ein Privatleben. Ich lese sehr gerne. Ich mache sehr viel Sport. Ich fahre sehr viel Fahrrad als Sportler. Früher habe ich viel gelaufen, ursprünglich mal Fußball gespielt. Bin auch jetzt noch, wenn meine Jungs, zwei Söhne, wenn die Sportveranstaltungen haben, versuche ich irgendwie mit da zu sein, wobei da mogel ich dann immer, da bin ich dann eine Halbzeit da oder ich bin dann irgendwie da und bin dann auch lauthals am Platz, sodass ich das dann wieder gut mache, was ich an Quantität nicht da war. Das gleiche bei meiner Frau, wenn die in irgendeiner Stelle unterstützen muss, dann mache ich das auch gleichzeitig, würde die sich auch wünschen, dass ich mal öfter anwesend wäre. Also es ist auch ein Balanceakt, wenn man mit vielen Bällen jongliert, dann muss man immer schauen, wie man die in der Luft hält, aber zumindest versuche ich durch Lesen, indem ich auch selber auch außerhalb meines Berufes Neues lerne, gerne reise, versuche ich auch da mein Gehirn auf der einen Seite zu erholen und auf der anderen Seite wird es eigentlich immer trainiert.
Ja, so schön. Klingt auf jeden Fall so, als könnten wir uns da alle noch eine Scheibe von abschneiden, die eine oder andere. Also nochmal vielleicht ganz konkret, was können wir alle tun, um unser Gehirn länger fit zu halten?
Das eine ist, Infektionskrankheiten ernst zu nehmen. Wo immer es eine Impfung gibt, diese Impfung mitnehmen. Könnte ich genau informieren, Nebenwirkungen, Risiken, all das ist natürlich richtig. Eine Impfung ist ein Medikament, aber trotzdem in den meisten Fällen sinnvoll. Dann eben das Gehirn anregen. Ich habe gerade das Thema Reisen erwähnt. Es gibt auch ganz angenehme Methoden. Man muss nicht Lateinvokabeln üben, um sein Gehirn anzuregen. Man sollte das machen, was einem Spaß macht. Überhaupt ist Spaß haben etwas Entstressendes. Also auch das ist wichtig. Lachen, was tun, was man gerne macht und vor allen Dingen mit anderen Menschen was machen. Wir machen das viel zu wenig in unserer Gesellschaft. Ein bisschen auch eine Folge der Corona-Pandemie, aber noch viel mehr eine Folge all der Smartphones und all der Verführbarkeiten, was man von zu Hause aus machen muss, rausgehen, mit anderen Spieleabend machen, gemeinsam was kochen, sich wieder verabreden, das Telefon nicht nur zum Daddeln nutzen, sondern auch mal zum Anrufen, soziale Kommunikation, so entkommt man der Einsamkeit, ist eine riesige Anregung für das Gehirn. Und beim Gehirn ist es so, je mehr es angeregt wird, je mehr es genutzt wird, je weniger altert es. Ganz im Unterschied zu Knie- und Hüftgelenken, die, wenn sie mehr beansprucht werden, schneller altern, ist das beim Gehirn so. Uns auch noch was zutrauen. Viele älteren Menschen versuchen gar nicht mehr, was Neues zu lernen, weil sie sich nicht zutrauen. Und ich merke das auch schon bei manchen jüngeren Menschen. Lebenslanges Lernen, auch mal bereit sein, Fehler machen, Gewohnheiten zu entkommen. Nicht zu vergessen, sich auch möglichst gesund zu ernähren, wobei das Gesündeste ist immer das, was man nicht isst. Also vor allen Dingen zu viel Essen zu vermeiden, sich ausgewogen ernähren. Und ich bin immer kein Freund von komplizierten Regeln, sondern ich meine immer, wenn das Essen bunt ist, Obst, Gemüse, ist schon mal super. Keine kohlenhydratreichen Getränke zu sich nehmen. Meine Großmutter hat irgendwann mal, ich weiß gar nicht in welchem Kontext, mal spaßeshalber zu mir gesagt, Junge, ess nur die Dinge, die du auch als Lebensmittel erkennen kannst. Auch das ist ein wunderbarer Ratschlag, auch heute noch, um diesen hochprozessierten Nahrungsmitteln zu entkommen. Und das andere ist immer wieder, ich kann es immer nur wieder betonen, das A und O ist Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Ja, wunderbar. Vielen Dank.
Ja, auch meinen Dank.
Infekt ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock. Ich bin Julia Dehmann und in der nächsten Folge spreche ich mit Christine Metzdorf über Organoide und wie sich damit Infektionen erforschen lassen.